Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein und freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Und ich möchte heute über zwei Themen sprechen, die mich begeistern, wie schon ein bisschen rübergekommen ist, Mathematik auf der einen Seite und den Glauben an Jesus Christus auf der anderen. Und einige von Ihnen werden vielleicht meine Begeisterung für Mathematik teilen, andere stehen der Mathematik vielleicht eher neutral gegenüber und wieder andere sind einfach nur dankbar, dass sie sich nicht mehr mit Mathematik beschäftigen müssen. Zu welcher Gruppe auch immer Sie gehören, es ist toll, dass Sie heute hier sind. Aber vielleicht ist das ja auch so meine Begeisterung für Jesus Christus. Die einen teilen meine Begeisterung, andere stehen dem christlichen Glauben vielleicht eher mit so einer wohlwollenden Distanz gegenüber und andere sind vielleicht sogar überzeugt, dass es eigentlich keinen Gott gibt. Und auch hier gilt, egal zu welcher Gruppe Sie gehören, ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich freue mich besonders über diejenigen, die gekommen sind, obwohl sie meine Begeisterung für Mathematik oder Jesus Christus nicht teilen oder noch nicht teilen. Denn sowas kann sich ja auch ändern. Es soll heute aber nicht um Mathematik oder Jesus Christus oder den Glauben an Gott isoliert gehen, sondern um die Beziehung zwischen den beiden. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, Beziehung zwischen Mathematik und Glauben, wie passt das überhaupt zusammen? Sind das nicht einfach zwei komplett unterschiedliche Bereiche? Und wenn Sie sehr skeptisch eingestellt sind, dann denken Sie vielleicht sogar, dass die Begeisterung für Mathematik und die Begeisterung für Jesus Christus sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Und für diese These gibt es namenhafte Wissenschaftler, die das auch so sehen. Ich war ja, wie gesagt, lange in England und da gibt es einen relativ bekannten englischen Atheisten und Professor in Oxford, Peter Atkins, und der hat gesagt, es ist nicht möglich, intellektuell redlich zu sein und an Gott zu glauben. Und es ist nicht möglich, an Gott zu glauben und ein wahrer Wissenschaftler zu sein. Und vielleicht gibt es ja sogar die einen oder den anderen hier, die als Kind an Gott geglaubt haben und inzwischen diesen Glauben aufgegeben haben, weil sie intellektuell redlich und der Wissenschaft folgen wollten. Aber selbst wenn das für Sie persönlich nicht zutrifft, kennen Sie sicher Menschen, die den Kinderglauben aufgegeben haben und sich in das Licht der Wissenschaft gestellt haben. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen. Während meines Studiums und auch während meiner gesamten Universitätslaufbahn habe ich immer wieder Menschen getroffen, die wie ich eine Begeisterung für Mathematik hatten, aber die gleichzeitig fest davon überzeugt waren, dass es keinen Gott gibt. Und einige haben, wie Atkins, behauptet, dass es eigentlich unvereinbar ist, Mathematik zu betreiben und gleichzeitig zum Beispiel zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und vielleicht fallen ja auch einige von Ihnen hier so im Stillen diese Überzeugung und denken, eigentlich passt es nicht zusammen, Mathematikprofessor zusammen, und zu glauben, dass die Wunder, die in der Bibel berichtet werden, tatsächlich passiert sind. Aber vermutlich sind viele von Ihnen hier weniger kritisch und würden Ihre Position eher so bezeichnen, dass Mathematik und Glaube so etwas ist wie Fußball spielen und Briefmarken sammeln. Das eine hat mit dem anderen schlicht nichts zu tun. Um die Wahrheit zu sagen, war auch ich lange Zeit, zumindest während meines Studiums, davon überzeugt, dass das so ist. Mathematik hat überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun und das hatte wichtige Konsequenzen. Es schien mir nämlich während meines Studiums völlig unmöglich, dass intelligente Menschen, wie meine Mitstudierenden, die Bibel ernst nehmen könnten, wenn sie nicht schon damit aufgewachsen waren. Oder anders ausgedrückt, ich konnte mit meinen Kommilitonen über Fußball reden, aber nicht über Briefmarken. Also Mathe ist Fußball und Briefmarken ist Gott. Und vielleicht kennen manche von Ihnen hier auch dieses Gefühl der Sprachlosigkeit. Wir teilen eine Begeisterung für etwas mit anderen Menschen, aber es scheint völlig unmöglich, mit den gleichen Menschen über Gott zu reden. Wir haben bisher zwei Möglichkeiten der Beziehung zwischen Mathematik und Gott betrachtet. Erstens, Mathematik und der Glaube an Gott schließen sich gegenseitig aus. Zweitens, Mathematik und der Glaube an Gott haben nichts miteinander zu tun. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, nämlich dass Mathematik auf Gott hinweist. Und darum soll es im Rest des Vortrags gehen. Ich werde argumentieren, dass zentrale Aspekte der Mathematik und ihre Anwendung in Naturwissenschaften auf den christlichen Glauben hinweisen. Ich habe somit die Meinung aus meiner Studienzeit komplett geändert. Das ist nicht über Nacht geschehen, sondern basiert auf langem Nachdenken, dem Lesen zahlreicher Bücher, aber vor allem auf der Diskussion mit Menschen. Solchen, die glauben, dass es Gott gibt, und solchen, die glauben, dass es ihn nicht gibt. Und der heutige Vortrag ist somit als Ergebnis meines Nachdenkens, Fragens und Diskutierens zu verstehen. Und ich freue mich schon jetzt auf die Diskussion mit Ihnen, mit euch, am Anschluss an diesen Vortrag. Und ich werde meine These, dass Mathematik auf das christliche Weltbild hinweist, durch drei Punkte untermauern. Erstens möchte ich mit Ihnen über das Wesen der Mathematik staunen. Zweitens möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, dass abstrakte Mathematik die reale Welt unglaublich gut beschreibt. Und drittens möchte ich mit Ihnen verstehen, warum wir Menschen die Fähigkeit haben, Mathematik zu betreiben. Also zunächst das Wesen der Mathematik. Hier soll es um die Eigenschaften mathematischer Objekte gehen. Das klingt sehr abstrakt, muss es aber nicht bleiben, wenn wir ein konkretes Beispiel betrachten. Sie alle erinnern sich vielleicht noch an die Kreiszahl Pi, die Sie mal in der Schule gesehen haben. So, welche Eigenschaften haben mathematische Objekte wie Pi? Das erste ist, mathematische Objekte sind abstrakt. Man kann sie nicht in Raum und Zeit finden. Sie können in Köln herumlaufen, solange sie wollen, sie werden Pi nicht finden. Und Pi wurde auch nicht geboren, zum Beispiel vor 2300 Jahren, als Archimedes die ersten rigorosen Arbeiten dazu verfasste. Und Pi hat noch nie irgendetwas getan oder verursacht. Pi ist abstrakt. Zweitens. Mathematische Objekte sind unabhängig vom menschlichen Verstand. Vielleicht wissen Sie, dass man Pi nicht als einen Bruch natürlicher Zahlen schreiben kann. Oder vielleicht wissen Sie es auch nicht. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf Pi. Drittens, mathematische Objekte existieren. Wenn Sie Mathematik studiert haben oder auch eine Mathematikvorlesung besucht haben, dann wissen Sie, dass man sehr viel Zeit damit verbringt, zu beweisen, dass gewisse Objekte existieren. Zum Beispiel, dass die Gleichung Cosinus x gleich 0 eine kleinste positive Lösung hat, die übrigens Pi halbe ist. Das hat jetzt alles mit Weltanschauungen zu tun. Sehr viel mehr, als man auf den ersten Blick denken könnte. Ich möchte dazu aus der Stanford Encyclopedia of Philosophy zitieren. Also es ist ein sehr renommiertes Nachschlagewerk für Philosophen. Die Ansicht, dass mathematische Objekte abstrakt und unabhängig vom menschlichen Verstand sind, hat eine beträchtliche philosophische Bedeutung. Sie hat zur Folge, dass die Realität weit über die physikalische Welt hinausgeht und Objekte einschließt, die nicht Teil der kausalen Raumzeitordnung sind, die von den physikalischen Wissenschaften untersucht werden. In anderen Worten, wenn man glaubt, dass Pi existiert, abstrakt ist und unabhängig vom menschlichen Verstand ist, und die meisten Mathematikerinnen und Mathematiker würden dem wohl zustimmen, dann kann man nicht gleichzeitig logisch konsistent der Ansicht sein, dass alles, was existiert, durch Physik erklärt werden kann, weil Pi außerhalb von Raum und Zeit existiert. Selbstverständlich kann man trotzdem eine brillante Mathematikerin sein und glauben, dass nur Materie, Energie, Raum und Zeit existieren. Aber den Preis, den man dafür zahlt, ist, dass man eine logisch inkonsistente Weltanschauung hat. Also das, was man über die Welt glaubt, stimmt nicht mit der Realität überein. Die Frage ist nun, wie kann es denn sein, dass etwas außerhalb von Raum und Zeit existiert? Als Atheist ist das sehr schwierig oder vielleicht auch gar nicht zu beantworten. Die christliche Weltanschauung hingegen kann eine sehr überzeugende Antwort auf diese Frage geben. Wenn es einen Gott gibt, der ewig ist, einen Verstand hat und alles weiß, dann existiert schon einmal Gott. Außerhalb von Raum und Zeit. Mathematische Objekte existieren ewig im Geist Gottes. Und interessanterweise findet sich diese Antwort direkt in der Bibel. Das Johannesevangelium, eines der Bücher der Bibel, beginnt nämlich mit den folgenden Worten: En arche en ho logos. Das ist eines der ältesten Manuskripte. Am Anfang war der Logos. Dieses altgriechische Wort Logos wird an dieser Stelle gewöhnlich mit Wort übersetzt. Aber das Bedeutungsspektrum von Logos ist viel breiter. Es umschließt Begriffe wie Verstand, Weisheit und Sprache. Unser modernes Wort Logik leitet sich von diesem altgriechischen Wort her. Gemäß der christlichen Weltanschauung war am Anfang der Logos, was Mathematik mit einschließt. Und dieser Logos war bei Gott, wie der Vers aus dem Johannesevangelium weitergeht. Aus christlicher Sicht existieren mathematische Objekte also ewig im Geist Gottes. Die Natur mathematischer Objekte weist darauf hin. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, die Anwendbarkeit abstrakter Mathematik in der realen Welt. Lassen Sie mich diesen Punkt ein bisschen präzisieren und stellen wir uns gemeinsam folgende Frage. Wie kann es sein, dass komplizierte mathematische Objekte, denken Sie an komplexe Zahlen, partielle Differentialgleichungen, unendlich dimensionale Matrizen, was immer auch das sein mag, die alle reichlich abstrakt sind und keine kausale Beziehung zur realen Welt haben, diese reale Welt mit einer atemberaubenden Präzision beschreiben? Diese Frage steht im Zentrum der modernen Naturwissenschaften und einige der klügsten Köpfe auf diesem Gebiet haben nicht aufgehört, darüber zu staunen. So zum Beispiel der Physiker und spätere Nobelpreisträger Eugen Wigner, der übrigens überzeugter Atheist war. Er veröffentlichte 1960 einen einflussreichen Artikel mit dem Titel »The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences«, zu Deutsch »Die unvernünftige Effektivität der Mathematik in Naturwissenschaften«. Worum geht's da? Wigner diskutiert in seinem Artikel ausführlich und zeigt anhand von verschiedenen Beispielen auf, dass es zumindest für ihn jenseits jeder Erklärungsmöglichkeit ist, dass abstrakte mathematische Objekte reale Phänomene in Physik, Chemie, Biologie oder auch in den Ingenieurwissenschaften so unglaublich präzise beschreiben. Und ich möchte hier Wigners Argument anhand von zwei Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel sind komplexe Zahlen. Diese wurden im 15. Jahrhundert vom italienischen Mathematiker Girolamo Cardano eingeführt, um Gleichungen der Form x² minus 1 lösen zu können. Sie fragen sich vielleicht, warum? Aber gut, er hat festgestellt, es gibt keine reelle Zahl, die diese Gleichung löst, also erfinden wir eine und nennen die imaginäre Einheit, also i² ist minus 1. Denn normalerweise für jede reelle Zahl ist das Quadrat immer nicht negativ. Aber hier ist es ja minus 1, also nennen wir das i. Übrigens, minus i ist auch eine Lösung. Dann über die Jahrhunderte entwickelten Mathematiker wie Carl Friedrich Gauss, Leonhard Euler, Augustin-Louis Cauchy oder auch Bernhard Riemann die komplexe Analysis, die man auch Funktionentheorie nennt. Und heute dann auch würden viele Mathematikerinnen und Mathematiker sagen, dass das eigentlich das schönste Teilgebiet der Mathematik ist. Für unsere Zwecke genügt es zu beobachten, dass komplexe Zahlen erstmal gar nichts mit der realen Welt zu tun hatten, was man schon an der Bezeichnung imaginäre Einheit für i erkennen kann. So, umso überraschender ist es nun, dass genau diese komplexen Zahlen in modernen Naturwissenschaften an ganz vielen verschiedenen Stellen auftreten, von der Quantenmechanik bis hin zur Elektrotechnik. Schauen wir zum Beispiel Wechselschaltkreise in der Elektrotechnik an. Dort spielt die sogenannte elektrische Impedanz eine wichtige Rolle. Das gibt im Wechselstromkreis das Verhältnis von elektrischer Spannung zur Stromstärke an. So, ich bin ein kompletter Laie auf diesem Gebiet. Und als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass man diese elektrische Impedanz durch eine komplexe Zahl beschreibt, war ich total verblüfft. Also eine Zahl von der Form R plus Jx, wobei J in der Elektrotechnik die imaginäre Einheit ist. Wie ist das möglich? Komplexe Zahlen wurden doch von Mathematikern seit Jahrhunderten entwickelt, aber nicht für Anwendung in der Elektrotechnik. Als Mathematiker lieben wir die komplexe Analysis wegen der Schönheitstheorie und nicht sonst. Das zweite und noch erstaunlichere Beispiel ist die Quantenmechanik, die dieses Jahr ihr 100. Jubiläum feiert. Wir sind im Quantenjahr. Und wir können uns dazu die beiden Formulierungen der Quantenmechanik anschauen, die Matrixmechanik und die Wellenmechanik, die beide Wigners These stark untermauern. Aus Zeitgründen werden wir uns hier nur mit der Quantenmechanik beschäftigen, mit der Wellenmechanik beschäftigen, und zwar genauer gesagt mit der Schrödinger-Gleichung, die Sie hier sehen. Aber keine Sorge, es gibt hier keine Vorlesung in Physik von mir, sondern wir lassen uns die Geschichte der Quantenmechanik von einem ihrer Pioniere erzählen. Paul Dirac erhielt 1933 den Nobelpreis für Physik zusammen mit Erwin Schrödinger, nachdem die Schrödinger-Gleichung benannt ist. Und 30 Jahre später veröffentlichte Dirac einen Artikel mit dem Titel »Die Entwicklung des Weltbildes der Physiker«. Und darin schreibt er zur Geschichte der Quantenmechanik, das ist ein ziemlich langes Zitat, aber es lohnt sich, das vorzulesen. »Der große Fortschritt in der Quantentheorie kam im Jahre 1925 mit der Entdeckung der Quantenmechanik. Dieser Fortschritt kam unabhängig voneinander durch zwei Männer, erst Heisenberg und kurz darauf Schrödinger, die von unterschiedlichen Standpunkten aus arbeiteten. Heisenberg basierte seine Arbeit auf damals bekannten experimentellen Daten über Spektren von Atomen und fand heraus, wie die experimentellen Informationen in eine Theorie passen, die heute als Matrizenmechanik bezeichnet wird. Schrödinger hingegen arbeitete mehr aus einer mathematischen Perspektive heraus und versuchte, eine elegante Theorie zur Beschreibung atomarer Vorgänge zu finden. Er war inspiriert durch de Broglies Idee, dass Wellen mit Teilchen assoziiert sind. Er konnte de Broglies Ideen weiterentwickeln und gelangte so zu einer sehr eleganten Gleichung, der sogenannten Schrödinger-Wellengleichung, die sich mit atomaren Prozessen schreiben lassen. So, und jetzt lohnt sich zuzuhören. Schrödinger gelangt jetzt dieser Gleichung durch reines Nachdenken, indem er eine schöne Verallgemeinerung von de Broglies Ideen suchte und nicht, indem er sich wie Heisenberg eng an die experimentellen Daten hielt. Und als er zuerst die Idee für diese Gleichung hatte, wandte er sie sofort auf das Verhalten des Elektrons im Wasserstoffatom an und erhielt Resultate, die nicht mit den Experimenten übereinstimmen. Könnte man sagen, na klar, er hat ja sich auch nur, das ist mein Kommentar jetzt, hat sich ja nur mit der Schönheit beschäftigt. Güter Dirac, diese fehlende Übereinstimmung entstand, weil zu dieser Zeit noch nicht bekannt war, dass das Elektron einen Spin hat. Als man später herausfand, wie man den Spin des Elektrons korrekt berücksichtigen kann, verschwand die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen aus Schrödingers relativistischer Gleichung und den Experimenten vollkommen. So, und jetzt kommt das Zitat, das sich lohnt zu merken. Ich denke, und das ist Paul Dirac, das bin ich. Die Moral der Geschichte ist, dass es wichtiger ist, Schönheit in der Gleichung zu haben, als dass sie zu den Experimenten passt. Und das sagt Paul Dirac, der Experimentalphysiker ist und den Nobelpreis gewonnen hat. Es scheint, weiter Dirac, wenn man mit dem Ziel arbeitet, Schönheit in seine Gleichung zu bringen und dadurch fundierte Einsichten hat, auf einem sicheren Weg des Fortschritts ist. Unglaublich, oder? Schrödinger fand seine Gleichung allein durch mathematisches Nachdenken motiviert von Schönheit. Aber diese Gleichung, die auf abstrakter und schöner Mathematik beruhte, sagte physikalische Phänomene korrekt voraus, die die Experimentalphysik zu dieser Zeit noch nicht verstand. Und ganz interessant ist, dass auch in der Matrizenmechanik etwas Ähnliches war. Nämlich die Matrizenmechanik von Heisenberg konnte die Spektra schwerer Atome wie Helium vorhersagen, bevor diese überhaupt gemessen werden konnten. Und in diesem Zusammenhang ist es übrigens interessant festzuhalten, dass Paul Dirac zunächst überzeugter Atheist war, aber dann aufgrund seiner Forschungen begann, über die Möglichkeit der Existenz Gottes nachzudenken, während Heisenberg die ganze Zeit an Gott glaubte. So, wie kann man dieses Rätsel erklären, dass abstrakte Mathematik, die erst einmal überhaupt keine Beziehung zur realen Welt hat, in den diversen Natur- und Ingenieurwissenschaften so perfekt passt, um ganz reale Phänomene zu beschreiben? Als Atheist hat man ein ernsthaftes Problem. Und ich möchte das anhand von zwei Zitaten von Wigners Artikel, die unvernünftige Effektivität der Mathematik in Naturwissenschaften belegen. Das erste Zitat von Wigner: Die enorme Nützlichkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften grenzt ans Mysteriöse und es gibt keine rationale Erklärung dafür. Das Wunder der Angemessenheit der Sprache der Mathematik für die Formulierung der physikalischen Gesetze ist ein wunderbares Geschenk, dass wir weder verstehen noch verdienen. Alle Hervorragungen sind natürlich von mir. Ich finde diese Zitate faszinierend. Wigner, ein Naturwissenschaftler von Weltruhm und späterer Nobelpreisträger, muss ausweichen auf Konzepte wie das Mysteriöse oder Wunder, die ganz klar außerhalb der Grenzen der Naturwissenschaft liegen, um eine fundamentale Tatsache der naturwissenschaftlichen Forschung zu erklären. Nämlich, dass abstrakte Mathematik naturwissenschaftliche Phänomene unglaublich gut beschreibt. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es die modernen Naturwissenschaften schlicht nicht. So, wir haben also eine Weltanschauung, also Wigner war überzeugter Atheist, die einerseits behauptet, dass diese Tatsache ein Mysterium oder ein Wunder ist und gleichzeitig an anderer Stelle behauptet, dass es keine Wunder gibt, zum Beispiel die Wunder in der Bibel. Das ist für mich nicht besonders überzeugend, insbesondere nicht als Naturwissenschaftler. Man muss jedoch kein Atheist sein. Wenn man sich nicht darauf festgelegt hat, dass es keinen Gott gibt, dann gibt es eine sehr überzeugende Antwort, warum abstrakte Mathematik so gut in Natur- und Ingenieurwissenschaften angewandt werden kann. Schauen wir uns einfach nur den ersten Vers der Bibel an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Angenommen, das stimmt. Wenn das Universum tatsächlich durch Gott ins Leben gerufen wurde, dann sollten wir irgendwie erwarten, dass wir Spuren Gottes in dieser Welt finden. Das Universum kann so gut durch abstrakte Mathematik beschrieben werden, weil das genau die Sprache ist, in der es von Gott geschrieben wurde. Paul Dirac schreibt am Ende seines Artikels über die Entwicklung der Quantenmechanik, aus dem ich auch vorhin schon zitiert habe, gewissermaßen als Zusammenfassung folgende Sätze. Zitat: Es scheint eines der grundlegenden Merkmale der Natur zu sein, dass grundlegende physikalische Gesetze durch mathematische Theorien von großer Schönheit und Kraft beschrieben werden. deren Verständnis nach recht hohes Maß an mathematischen Kenntnissen erfordert. Sie mögen sich fragen, warum ist die Natur so aufgebaut? Man kann nur antworten, dass unser derzeitiges Wissen darauf hindeutet, dass die Natur so aufgebaut ist. Wir müssen das einfach akzeptieren. Und jetzt kommt's. Man kann die Situation vielleicht so beschreiben, dass Gott ein Mathematiker von höchstem Rang ist und bei der Erschaffung des Universums sehr fortgeschrittene Mathematik verwendet hat. Soweit Paul Dirac. In anderen Worten, die Entwicklung der quantenmechanischen Forschung weist stark auf einen Schöpfergott hin. So sah es zumindest der Nobelpreisträger und ehemalige Atheist Dirac. Ich bringe Sie mal einen dritten Punkt. Die Fähigkeit des Menschen, Mathematik zu betreiben. Anders als alle anderen Naturwissenschaftler machen Mathematiker keine Experimente. Deswegen ist auch die Frage, ob sie überhaupt Naturwissenschaftler sind, aber das lassen wir mal dahingestellt. Sie benutzen auch nicht irgendwie ihre fünf Sinne, um mathematische Resultate herzuleiten oder zu beweisen. Und falls Sie das nicht glauben, empfehle ich Ihnen mal eine Vorlesung in Funktionalanalysis zu besuchen und sich vorzustellen, einen unendlich dimensionalen lokalkonvexen Vektorraum, was auch immer das sein mag. Mathematiker benutzen allein ihren Verstand in der Forschung. Aber wie funktioniert das? Wieso können wir logisch denken? Oder anders ausgedrückt, wie kann ich auf abstrakte mathematische Objekte, die da draußen irgendwie existieren, mit meinem Verstand hier drinnen zugreifen? Philosophen nennen das die Integration Challenge. Und vielleicht noch wichtiger, wieso können wir den Ergebnissen unseres logischen Denkens überhaupt vertrauen? Wir werden sehen, dass das ernsthafte Fragen sind. Kommen wir erst zu dieser Integration Challenge, also das da draußen hier drinnen Problem. Wenn der menschliche Geist nichts anderes ist als eine hochkomplexe biochemische Maschine, was man glauben muss, wenn es keinen Gott gibt, wie soll dann diese Maschine auf abstrakte Objekte zugreifen können, die unabhängig vom menschlichen Verstand existieren? Das scheint unmöglich. Und folglich haben einige versucht, die Integration Challenge zu lösen, in Anführungszeichen, indem sie leugnen, dass abstrakte mathematische Objekte unabhängig vom menschlichen Verstand existieren. Vielleicht stimmt das ja doch nicht. Vielleicht existieren die ja doch nicht. Aber das bringt jede Menge neuer Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn Pi nicht unabhängig von meinem Verstand existiert, woher weiß ich denn, dass Pi für Sie das gleiche ist wie für mich? Aber ich will Ihnen noch ein viel besseres Beispiel zeigen. Stellen Sie sich vor, eine Pew-Gesellschaft präsentiert ein neu gebautes Flugzeug wie die Boeing 737 MAX, die wir hier sehen. Würden Sie dieses Flugzeug besteigen, wenn die Fluggesellschaft verkündet, wir können die Eigenschaften dieses Flugzeugs nicht überprüfen, weil die Formeln zur Berechnung des Flugverhaltens nur in den Köpfen der Ingenieure existieren, die es konstruiert haben. Aber es ist ganz sicher. Vermutlich würden Sie nicht einsteigen. Und nehmen wir mal an, das ist nicht passiert, aber nehmen wir mal an, dass das Flugzeug bei seinem Jungfernflug kurz nach dem Start abstürzt und alle Insassen kommen ums Leben, inklusive all der Ingenieure, die es konstruiert haben. Nachdem die Blackbox gefunden wurde, brauchen wir nun, um zu überprüfen, ob der Fehler bei der Pilotin oder beim Flugzeug lag, objektive Formeln. Und diese Formeln müssen unabhängig von der konkreten Raum-Zeit-Situation sein, denn wir wollen ja Fragen stellen, was wäre passiert, wenn? Ich hoffe, Sie sehen, dass diese Integration Challenge ein echtes Problem für Atheisten darstellt. Und nebenbei gemerkt, es gibt noch deutlich bessere Argumente, die basieren auf den Arbeiten berühmter Logiker wie Gottlob Frege oder Kurt Gödel, nur würde die wahrscheinlich niemand verstehen, mich eingeschlossen. Aber kommen wir nun zur noch wichtigeren Frage, warum wir den Ergebnissen unseres logischen Denkens vertrauen sollten. Na, vielleicht denken Sie nun, da gibt es eine evolutionäre Erklärung, denn schließlich scheint es ja für alles evolutionäre Erklärungen zu geben. Aber in diesem Fall trifft es definitiv nicht zu. Evolutionäre Theorien des Gehirns geben uns keinerlei Grund, seiner Funktionsweise hinsichtlich logischen Denkens zu vertrauen. Und lassen Sie mich das durch drei Zitate belegen. Das erste ist von Charles Darwin selbst. Können wir zurückgehen noch einmal zu Charles Darwin? Der 1881 in einem Brief schrieb, in mir äußert sich immer wieder der schreckliche Zweifel, ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, das sich aus dem Verstand der niederen Tiere entwickelt hat, irgendeinen Wert haben oder irgendwie vertrauenswürdig sind. Das zweite Zitat stammt von einem bekannten Philosophen und Agnostiker John Gray. Er schreibt, der moderne Humanismus ist der Glaube, dass die Menschheit durch die Wissenschaft die Wahrheit erkennen und frei sein kann. Aber wenn Darwins Theorie der natürlichen Auslese wahr ist, ist dies unmöglich. Der menschliche Verstand dient dem evolutionären Erfolg, nicht der Wahrheit. Und noch ein drittes Zitat von einem bekannten Philosophen, Thomas Nagel. In seinem Buch Geist und Kosmos, warum die materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist, ein langer, komplizierter Titel, aber mit viel Inhalt, da schreibt Nagel, der übrigens überzeugter Atheist ist, es reicht nicht aus, denken zu können, dass, wenn es logische Wahrheiten gibt, natürliche Selektion mir die Möglichkeit gegeben haben könnte, sie zu entdecken. Das kann nicht der Grund sein, meinem Verstand zu vertrauen, denn selbst dieser Gedanke, dass das so sein könnte, basiert von vornherein a priori auf meinem Verstand. Das heißt, unabhängig davon, welche Rolle Evolution für das Werden der Menschen gespielt hat, die Fähigkeit, logisch zu denken, muss eine andere Ursache haben. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was ist diese Ursache? Weder Darwin, Gray noch Nagel können darauf eine überzeugende Antwort geben. Man muss jedoch kein Atheist sein. Wenn man sich nicht wie Darwin oder Nagel darauf festgelegt hat, Nagel schreibt das ganz explizit, warum er kein Christ ist, dass es keinen Gott gibt, dann gibt es eine sehr überzeugende Antwort, was oder genauer wer die Ursache ist, dass wir logisch denken können und warum wir auf abstrakte mathematische Objekte, die da draußen unabhängig von uns existieren, mit unserem Verstand hier drinnen zugreifen können. Das christliche Weltbild geht davon aus, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Lassen Sie mich wiederum aus dem ersten Buch der Bibel zitieren. In 1. Mose 1, Vers 27 steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Gemäß dem christlichen Weltbild ist jede und jeder von uns hier, Sie und ich, ein Ebenbild Gottes. Das bedeutet, dass wir alle Eigenschaften Gottes in uns tragen. Dazu gehört die Fähigkeit zu sprechen, die Fähigkeit logisch zu denken und Mathematik zu betreiben, die Fähigkeit Kunst und Musik zu erschaffen und zu genießen, die Fähigkeit Schönheit wahrzunehmen, die Fähigkeit zu lieben und vieles mehr. Wenn das stimmt, dann haben wir eine sehr gute Erklärung, warum wir Mathematik betreiben können. Mathematik existiert, wie wir gesagt haben, im ersten Punkt ewig im Geist Gottes. Und wenn wir Ebenbilder Gottes sind, dann können wir so denken, wie Gott denkt, zumindest zum Teil. Der berühmte Astronom und Mathematiker Johannes Kepler hat es in einem Brief einmal so ausgedrückt. Die Naturgesetze sind innerhalb der menschlichen Fassungskraft. Gott wollte, dass wir sie erkennen, indem er uns nach seinem Bilde geschaffen hat, damit wir in die Gemeinschaft seiner Gedanken können. Wenn Kepler recht hat, dann erklärt es sehr gut, warum Menschen Mathematik und andere Naturwissenschaften betreiben können und diese so faszinierend finden. Ich habe versucht zu argumentieren, dass Mathematik auf den christlichen Glauben hinweist. Und das ist sicher mal zunächst mal sehr interessant auf einer intellektuellen Ebene. Ich glaube aber, dass, falls dieses Argument stimmt, dann hat es auch ganz praktische Konsequenzen für jede und jeden Einzelnen hier. Zunächst, vielleicht stehen Sie dem christlichen Glauben bisher sehr skeptisch gegenüber, weil Sie bislang dachten, dass der Glaube an Gott mit einer wissenschaftlichen Denkweise nicht zusammengeht. Wenn das auf Sie zutrifft und Sie meine Argumente zumindest zum Teil überzeugt haben, dann haben Sie den christlichen Glauben vielleicht unbegründet abgelehnt. Daraus folgt natürlich nun nicht, dass der Glaube notwendigerweise wahr ist, aber es folgt daraus, dass er wahr sein könnte. Aber selbst wenn Sie den christlichen Glauben hier aus einer wohlwollenden Distanz betrachten, aber keinerlei Bezug zwischen Ihrem Alltag und diesem Glauben sehen, haben diese Argumente eine unerwartete praktische Konsequenz. Wenn es wirklich stimmt, dass Mathematik auf Gott hinweist, dann gibt es also irgendwelche Verbindungen zwischen ganz säkularen Themen, wie zum Beispiel meinem Arbeitsalltag als Mathematiker, und Gott. Vielleicht begeistern Sie sich ja für Kunst und Musik. Oder Sie sind politisch engagiert und engagieren sich für die Rechte unterdrückter Gruppen. Wenn es nun stimmt, dass Mathematik auf Gott hinweist, dann könnte es ja auch sein, dass es eine Verbindung zwischen Kunst und Musik und dem christlichen Glauben gibt. Oder auch dem Engagement für Gerechtigkeit und dem christlichen Glauben. Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, dass die Position dieser wohlwollenden Distanz, der Glaube hat mit meinem Alltag nichts zu tun, intellektuell nicht tragfähig ist. Weil es ja all diese Verbindungen gibt. Und schließlich für diejenigen hier, die vom christlichen Glauben überzeugt sind, auch für die haben meine Argumente eine praktische Konsequenz. Vielleicht gibt es ja in Ihrem Umfeld Menschen, mit denen Sie leicht ins Gespräch kommen über Themen, die Sie beide begeistern. Aber sobald Sie über den christlichen Glauben sprechen wollen, gibt es kein Gespräch mehr. Wenn es stimmt, dass es sogar eine Brücke gibt zwischen Mathematik und Gott, dann könnte es ja auch eine Brücke geben zwischen den Themen, die ihre Freunde begeistern, und Gott. Und ich möchte Sie ermutigen, diese Brücken zu finden. Ich möchte jetzt im Abschluss ein Gedankenexperiment machen und ich will das zu entschuldigen. Ich bin kein Physiker, dann könnte ich ja tolle Sachen machen oder Chemiker noch besser. Bei Mathematiker können wir nur Gedankenexperimente machen. Also, stellen wir uns vor, unabhängig von dem, was Sie derzeit glauben, dass die christliche Weltanschauung wirklich wahr ist. Und ich möchte Ihnen darüber nachdenken, welche Konsequenzen hätte das für Sie und für mich? Ich möchte dazu ein paar Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen, das ich vorhin schon zitiert hatte. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und Gott war der Logos. Derselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch den Logos gemacht und ohne den Logos ist nichts, was gemacht ist. Wenn diese christliche Weltanschauung wahr ist, dann ist nicht Materie grundlegend, sondern der Logos, durch den alles geschaffen wurde. Das impliziert dann auch, dass jede und jeder von uns hier nicht einfach ein Klumpen Materie ist, sondern etwas Besonderes, Wertvolles, Schützenswertes, weil wir Gottes Ebenbilder sind und Eigenschaften Gottes in uns tragen. Aber es kommt noch besser, wenn wir weiterlesen bis zu Vers 14, da steht, der Logos ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn die christliche Weltanschauung wahr ist, dann ist dieser Logos nicht nur die Ursache aller Dinge, dann hat dieser Logos, der Gott selbst ist, sich gewissermaßen in diese Welt hineingeschrieben. Dann ist Gott einer von uns geworden in Jesus Christus, in Raum und Zeit. Und das ist übrigens das, warum wir Weihnachten feiern, warum es auch Weihnachtsmärkte gibt, auf die Sie vielleicht später gehen werden hier in Köln. Aber richtig Atemraum, finde ich, wird es in Vers 12. Wie vielen aber Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus Christus, der Gott selbst ist, der sich in diese Welt hineingeschrieben hat, der einer von uns wurde, bietet uns an, Kinder Gottes zu werden. Er bietet uns also an, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen, die genauso tief ist wie die Beziehung zwischen einem Vater und seinem Kind. Nein, sie ist noch deutlich tiefer und besser, denn einige von uns hatten ja vielleicht keine guten Väter, aber Gott ist ein Vater, wie wir uns alle gewünscht hätten. Und dieses Angebot, Gottes Kinder zu werden, gilt zudem nicht nur für einige Auserwählte oder vielleicht besonders religiös veranlagte Menschen, sondern für jede und jeden hier in diesem Raum, in Köln, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Etwas später im Johannesevangelium, im Kapitel 3, Vers 16, lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es gibt keine andere Weltanschauung, die so inklusiv ist wie das Christentum. Alle und restlos alle sind eingeladen. Und das Angebot ewigen Lebens ist besser als alles andere, was wir uns vorstellen oder wünschen könnten. Angenommen, das wäre wirklich wahr, dass wir Kinder Gottes werden könnten. Also eine ganz persönliche und innige Beziehung zu Gott selbst haben könnten. Dass wir mit ihm reden könnten, wie man mit seinem besten Freund redet. Dass wir durch diese Beziehung frei würden von Dingen, die uns tief belasten. Dass wir Vergebung erfahren könnten, wo wir schuldig geworden sind. Dass wir einen klaren Sinn im Leben hätten, nämlich für Gott zu leben, anstatt selbst einen Sinn für unser Leben finden zu müssen. Es würde auch bedeuten, dass unsere Arbeit und unsere Freizeit mit Gott verbunden ist. Denn er hat ja Mathematik, Naturwissenschaft, Musik, Kunst, Literatur, selbst Fußballspielen für sich selbst und für uns geschaffen. Damit wir ihn dadurch ehren. Dadurch würde unsere Arbeit und unser ganzes Leben sinnvoller und auch freudvoller werden. Letztendlich würde eine christliche Weltanschauung bedeuten, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern vielmehr der Eintritt in das Leben, das wir immer leben wollten, aber nicht leben konnten. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Unendlich geliebt, ohne Schuld, ohne Enttäuschungen. Schon immer. Nehmen wir uns ein paar Sekunden Zeit und versuchen dem nachzuspüren, wie das wäre. Welche Auswirkungen hätte das auf Ihr Leben ganz praktisch? Wir müssen nun leider aus diesem Gedankenexperiment langsam wieder in die Realität zurückkehren. Oder ist die christliche Weltanschauung Realität? Schau mal, ein Hauptteil meines Vortrags versucht zu argumentieren, dass Mathematik auf Gott hinweist. Wenn Sie das nicht überzeugt hat, ist das völlig in Ordnung und ich freue mich auch über sehr kritische Rückfragen in der anschließenden Fragerunde. Wenn Sie meine Argumente aber zumindest zum Teil überzeugt haben und Sie in unserem Gedankenexperiment zu dem Schluss gekommen sind, dass es eigentlich noch schön wäre, wenn die christliche Weltanschauung wahr wäre, dann ergibt es vielleicht Sinn, der Frage nachzugehen, ob es diesen Gott wirklich gibt. Wie kann man dem nachgehen? Na, Sie können zum Beispiel im Anschluss an diesen Vortrag mit jemandem reden, der Christ ist, und fragen Sie einfach die Person, warum glauben Sie an Gott? Und natürlich können Sie diese Frage auch mir persönlich stellen. Aber vielleicht denken Sie auch lieber nach und lesen Bücher. Falls das der Fall ist, kann ich Ihnen 4 Bücher empfehlen. Erstens, falls die christlichen Autoren gegenüber sehr skeptisch eingesetzt sind, kann ich verstehen, dann kann ich Ihnen das Buch Geist und Kosmos von Thomas Nagel empfehlen. Den hatte ich vorher schon zitiert. Er wird Sie definitiv nicht zum Christentum bekehren, denn er ist überzeugter Atheist. Aber er wird Sie vielleicht überzeugen, warum die materialistische, neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist. Und das lädt zum Nachdenken ein. Zweitens, wenn Sie etwas über die Thematik Glaube und Wissenschaft nachdenken wollen, kann ich Ihnen das Buch Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt, von John Lennox empfehlen, der emeritierter Mathematikprofessor in Oxford ist und der auch für mein Leben eine Rolle gespielt hat, weil ich eine Vorgängerversion von diesem Buch gelesen habe, die mich sehr geprägt hat. Drittens, wenn Sie über den Glauben an Gott allgemein nachdenken wollen, kann ich Ihnen das Buch Warum Gott? Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit des Theologen Timothy Keller empfehlen. Und schließlich, vielleicht wäre es auch eine gute Idee, einfach mal eine der Biografien von Jesus selbst zu lesen. Ich habe ja ein bisschen aus dem Johannesevangelium zitiert. Kann ich sehr empfehlen. Das wäre das Letzte. Da ist es. Und natürlich brauchen Sie keinen Großdruck. Das war nur das einzige Bild, was ich schon habe. Last but not least, Glauben heißt Vertrauen. Für jede Beziehung muss man ein Risiko eingehen und so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Wagen Sie den Schritt, mit Gott in Beziehung zu treten. Das kann zum Beispiel mit einem kurzen Gebet gehen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige dich mir. Probieren Sie es einfach aus. Folgen Sie dem Ratschlag des Mathematikers Blaise Pascal, der in seiner berühmten Wette sagte, wenn du gewinnst, weil es Gott gibt, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, weil es ihn nicht gibt, verlierst du nichts. Vielen Dank fürs Zuhören und nun bin ich gespannt auf Ihre Fragen.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!